Der Geschwisterkrümel.
Hallo und herzlich willkommen zum Geschwister-Grimm-Podcast. Geschwister-Grimm, das sind die mir gegenüber sitzende Georgina Frasel
und Beatrice Frasel
und die Katze Moni, die gerade anschleicht und faucht.
Okay, okay. Ja.
Wir haben heute für euch wieder Gruseliges und Grausliches aus Österreich. Ich werde dann gleich beginnen mit einer Paranormal-Geschichte und Bea hat heute was...
True Crime-iges. Genau. Ja, without further ado, sollen wir gleich einfach in medias res gehen, oder?
Genau.
Magst du gleich beginnen?
Mhm. Okay, also ich werde heute mal zur Abwechslung mit einem Zitat aus einem wirklich literarischen Werk beginnen.
Also, wurde es im Überreuter Verlag veröffentlicht?
Also mir ist nichts dazu bekannt, ich glaube nicht. Dass
Schade.
Okay, also ich bin schon gespannt, ob du es dann gleich erkennst. Wahrscheinlich
schon. Nicht. Oh, ich glaube schon. So schätzen wir mein literarisches Wissen unterschiedlich ein.
Meine eigentliche Geschichte, die dann danach kommt, handelt von einem ähnlichen, ich nenne es mal Wesen, aber nicht von genau demselben. Okay, also erstmal das Zitat. Nach dem Abendessen, das alter Sitte gemäß schon um 7 Uhr aufgetragen wurde, gingen wir alle, die Mutter mit uns, in des Vaters Arbeitszimmer und setzten uns an einen runden Tisch. Der Vater rauchte Tabak und trank ein großes Glas Bier dazu. Oft erzählte er uns viele wunderbare Geschichten und geriet darüber so in Eifer, dass ihm die Pfeife immer ausging, die ich, ihm brennend Papier hinhaltend, wieder anzünden musste, welches mir denn ein Hauptspaß war. Oft gab er uns aber Bilderbücher in die Hände, saß stumm und starr in seinem Lehnstuhl und blies starke Dampfwolken von sich, dass wir alle wie im Nebel schwammen. An solchen Abenden war die Mutter sehr traurig und kaum schlug die Uhr 9, so sprach sie: »Nun, Kinder, zu Bette, der Sandmann kommt, ich merke es schon.« Wirklich hörte ich dann jedes Mal etwas schweren, langsamen Tritts die Treppe heraufpoltern. Das musste der Sandmann sein. Einmal war mir jenes dumpfe Treten und Poltern besonders graulich. Ich frug die Mutter, indem sie uns fortführte: »Ei, Mama, wer ist denn der böse Sandmann, der uns immer von Papa forttreibt? Wie sieht er denn aus?« »Es gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind«, erwiderte die Mutter. »Wenn ich sage, der Sandmann kommt, so will das nur heißen, ihr seid schläfrig und könnt die Augen nicht offen behalten, als hätte man euch Sand hineingestreut.« Der Mutter Antwort befriedigte mich nicht. Ja, in meinem kindischen Gemüt entfaltete sich deutlich der Gedanke, dass die Mutter den Sandmann nur verleugne, damit wir uns vor ihm nicht fürchten sollten. Ich hörte ihn ja immer die Treppe heraufkommen. Voll Neugierde, Näheres von diesem Sandmann und seiner Beziehung auf uns Kinder zu erfahren, frug ich endlich die alte Frau, die meine jüngste Schwester wartete, was denn das für ein Mann sei, der Sandmann. »Ei, Tanelchen«, erwiderte diese, »weißt du das noch nicht? Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmund zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel, wie die Eulen. Damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf.« Zitat Ende. Hast du es erkannt?
Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es E.T.A. Hoffmann, ja, der Sandmann. Genau. Das war nicht so schwer zu erraten.
Genau. Also ja, E.T.A. Hoffmann ist der Sandmann. In der Mythologie gibt es eine ganze Reihe an solchen Kinderschreckfiguren. Einer der bekanntesten ist eben dieser Sandmann. Und gerade der ist so wieder in einem Dualismus dargestellt. Also einerseits kennt man ihn so als Sandmännchen, gerade im Kinderfernsehen.
Der DDR-Sendung mit Sandmann, genau, lieber Sandmann.
Ja, genau. Ja. Und das gab es dann halt immer im Fernsehen vor dem Schlafengehen für die kleinen Kinder. Diese Sendungen liefen eben immer so ab, dass das Sandmännchen zu einem Kind oder zu mehreren Kindern kam und ihnen eine Gute-Nacht-Geschichte erzählte. Er hatte eigentlich auch so eine ähnliche Funktion wie der Weihnachtsmann, wie er im amerikanischen Raum bekannt ist, nämlich kommt das Sandmännchen auch zu jedem einzelnen Kind auf der ganzen Welt und sein Geschenk an die Kinder ist ebenso eine gute Nacht. Bevor er dann geht, streut er Schlafstaub in die Augen der Kinder. Den hat er in so einem kleinen Säckchen bei sich und die Kinder werden dann müde, können schlafen und er wünscht ihnen auch zum Schluss immer eine gute Nacht. Ja, wie E.T.A. Hoffmann zeigt, gibt es aber diesen Mythos des Sandmanns oder Sandmännchens nicht nur in dieser positiven Version, sondern eben auch in einer sehr erschreckenden Version, nämlich in der Version diesen bösen Mannes, der die unartigen Kinder bestraft. Also ich habe den Text selber in meiner Schulzeit gelesen und zuvor habe ich eben nur diese gute Version des Sandmännchens gekannt. Diese war mir gar nicht bekannt.
Also ich denke irgendwie so die ganze Zeit auch an so, also das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber so an Krampus und Nikolaus. Mhm. Also das ist ja auch, glaube ich, die ja auch oft als Erziehungsmaßnahmen verwendet wurden.
Ja.
Das ist beim Sandmann aber nicht so, oder ist es kein Erziehungs... Ist das irgendwie so ein Boogeyman auch?
Ich komme dann in so, in diese Richtung mit einer etwas anderen Figur.
Mhm.
Womit den Kindern eben teilweise gedroht wird oder gedroht wurde. Also,
ja, also, da gibt es ja ganz viele so Boogeyman. Also, ja. So, das ist ja, da ist ja Krampus nur einer davon.
Ja,
das
genau.
Gibt ja in unterschiedlichen Kultur, und anfangs in Kulturkreisen auch unterschiedliche, ganz unterschiedliche Figuren und immer wieder. Ja.
Mhm. Ja, und gerade bei Krampus und Nikolaus ist es ja auch so, dass der eine kommt zu den guten Kindern und gibt ihnen Geschenke und der andere kommt dann, um die bösen Kinder zu bestrafen.
Genau, so eine Disziplinar. Also ja. Es ist einfach eine Disziplinarmaßnahme, genau. Auch um Kinder irgendwie gehorsam zu machen.
Ja. Also vom Sandmann gibt es eben eine ganze Reihe an Darstellungen und die Mehrheit geht in die Richtung, eben kleinen Kindern mit der Legende eines bösen Mannes oder aber auch eines bösen Tieres zu kommen und sie eben damit bewegen zu wollen, ins Bett zu gehen.
Mhm.
Und in Österreich gibt es da eben auch einige Gestalten, die ich vorher selber noch gar nicht gekannt habe. Und eine werde ich euch heute näher bringen, also eigentlich ein paar, aber ich gehe mal von einer aus. Und zwar ist die Rede vom Nachtkrab.
Mhm. Das ist wie der Nachtmar.
Was ist der Nachtmar?
Der Nachtmar ist so diese Vorstellung von einem Wesen, das sich in der Nacht auf deine Brust setzt und dir quasi böse Träume einflüstert, mehr oder weniger.
Nein.
Da gibt es auch von Füßli diese Darstellung, dieses Bild. Moment, ich zeig's dir. Dieses ganz berühmte Gemälde.
Ah, ja, das kenne
ich. Das ist
ja
sozusagen der Nachtmar.
Mhm.
Und ja, also es hat auch das englische Nightmare und das deutsche Nachtmar den gleichen Ursprung.
Ist es in Verbindung mit dem Märchen irgendwie, also mit der...
Mit welches Märchen meinst du?
Also mit Ma, dass das mit Märchen in Verbindung steht.
Ach so, das kann sein, das weiß ich nicht. Diese etymologische Verbindung ist mir nicht bekannt, okay. Eben nur die zwischen Nightmare und Nachtma. Mhm. Und das ist halt das Thema, also das halt quasi früher die Erklärung für das Phänomen Schlafparalyse war.
Mhm.
Dass ich in einer unserer nächsten Folgen besprechen werde.
Ah, also, okay.
Stay tuned.
Okay.
Ja. Genau, okay. Das ist mir nur eingefallen dazu, weil ich das irgendwie schon so halb vorbereitet habe.
Na, interessant, aber sehr, also, ja. Also dieser Nachtkrab oder Nachttrapp ist in Österreich und Süddeutschland bekannt. Und der Name lässt sich ableiten vom althochdeutschen, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, Rabban, vermute ich, aber, also es wird buchstabiert H-R-A-B-A-N. Und das ist so eine Bezeichnung für den Rabenvogel.
Mhm.
Im Grimm-Wörterbuch werden unter Nachtrabe auch Eulen oder Nachtreiher gefasst. Und das kommt ja auch in diesem Sandmann-Zitat heraus, wo dann am Schluss steht, dass die Kinder des Sandmännchens krumme Schnäbel hätten wie die Eulen, also wie eben dieser Nachtvogel.
Mhm.
Und der Legende nach holt dieser Nachtkrab oder Nachttrapp Kinder, die in der Dunkelheit noch draußen unterwegs sind.
Ah, okay.
Er nimmt sie mit und bringt sie an einen Ort, wovon sie ihr Zuhause nicht wiederfinden können. Mhm. Und oft werden die Kinder dann auch gefressen.
Mhm. Von wem? Von dem Nachttrapp selbst?
Ja, also ich habe es gefunden von dem Nachttrapp selbst, ja. Und okay. beim Sandmann ist es ja von seinen Kindern, ja. Mhm. Es gibt allerdings auch noch diese Legende in einer positiven Version, und zwar kommt die aus dem Burgenland, in dem ein Rabe zu den Kindern kommt und sie sanft in den Schlaf wiegt, sie zudeckt und so eine gute Nachtmelodie zwitschert. Sehr nett.
Das Burgenland ist das Bundesland in Österreich mit den meisten Sonnenstunden, also man merkt, dass da so die depressive Verstimmung, die sich im weiter östlich und nördlich ausbreitet, nicht so verbreitet ist.
Genau. Also, in Niederösterreich wieder ganz anders.
In Niederösterreich werden die Kinder gefressen vom Raben.
Genau. Hm. Ab in die Blutgassen.
Die Blutgassen.
Okay. Ja. Also, interessant finde ich hier eben wieder, dass sich so diese zwei Legenden eigentlich total gegenüberstehen. Auf der einen Seite gibt es diesen guten Rabenvogel oder den guten Sandmann, der die Kinder in den Schlaf wiegt und es ihnen gut meint. Und auf der anderen Seite den bösen Vogel oder Mann, der die Kinder aus ihrem Zuhause raubt. Und oft droht eben den Kindern dann auch der Tod nach dieser Legende.
Wobei, wenn das irgendwie so auch als Mann dargestellt wird, ist das halt auch so ein bisschen eine Warning Tale. Es klingt schon nach, also ich meine, es klingt einfach ganz nach einer Entführung, ja, so quasi der Mann kommt und holt dich. Mhm. Und
ja.
Was, glaube ich, viele solcher Mythen auch sind irgendwie, ja, auch dieses, auch so diese Geschichten von Rattenfänger, von Hammeln und so, das sind ja auch im Grunde Geschichten von Kindern, die entführt werden, wo es auch darum geht, halt irgendwie zu warnen vor Fremden.
Ja, Warnung vor den Fremden letztlich. Ja, und anzumerken ist hier auch, dass es sich halt einerseits um artige Kinder und andererseits um anscheinend unartige Kinder halten soll, weil eben unartigen Kindern diese Geschichte erzählt wurde, um sie zum Schlafen zu bewegen. Ich frage mich halt nur, wenn ich jetzt meinen Eltern nicht gehorcht hätte, denn sie hätten mir die Geschichte erzählt vom Sandmann, der mich seinen Kindern zum Fraß vorwirft, ich hätte sicher nicht schlafen können.
Ja. Und halt,
das ist schon mal sehr eigenartig.
Ja.
Aber es wird eben so mit diesem erzieherischen Hintergrund irgendwie so gedreht, dass man ihnen sagt, ja, wenn du halt nicht schlafen gehst, dann holt dich halt der Nachtkrab oder der Sandmann. Ja. Also wenn du nicht gehorchst, mehr oder weniger. Mhm. Und ja, und artige Kinder, die halt freiwillig ins Bett gehen, erwartet dann die Gute-Nacht-Geschichte vom guten Krab oder vom Sandmännchen oder vom Rab, der sich um sie kümmert, ja. Ja, also wird halt die Geschichte eben auch erzählt, um Kinder abzuschrecken letzten Endes und halt diese pädagogische, tierisch fragwürdige Methode so eingesetzt, dass ich,
Es ist auch das Land des Krampus, also Kerl-Surprise.
Genau. Und was ich eben vorher schon erwähnt habe und was ich ganz interessant finde, ist, dass solche Kinderschreckfiguren zum Großteil entweder als männlich und oder als Tier dargestellt werden. Also ich habe kaum was dazu gefunden, dass es irgendwelche Frauengestalten gibt, also bis auf die Hexe eventuell.
Ich wollte gerade sagen, also es ist in so, gerade im Märchen ist es schon oft die Hexe auch.
Genau.
Und also, es gibt auch also so mythologisch, also Feenfiguren sind ganz oft weiblich besetzt. Und die sind ja auch, also es ist ja diese Disney-Fee, Tinkerbell, ist ja eine sehr neue Version davon. Also ursprünglich waren ja Feen auch eher sehr beängstigende, kleine Menschen, die sozusagen Zauberfähigkeiten hatten, magische Fähigkeiten hatten und die man ständig befrieden musste, damit sie nicht irgendwie, damit sie nicht Rache üben oder so. Ja. Und was die auch gemacht haben, war, also es gibt ja auch bei Feen dieses Phänomen des Changeling. Also die haben ja auch, also da gab es diese Vorstellung, dass die Kinder sozusagen stehlen, meistens aus dem Bett in der Nacht und dann stattdessen halt einen quasi Ersatz hinlegen, der eigentlich eine Fee ist. Und ganz oft wurden dann halt irgendwie so psychische Erkrankungen wie Depressionen und so damit erklärt, dass quasi die Seele ausgetauscht wurde von einer Fee und so. Also es ist schon ein Feenvolk dann meistens, das nicht klar weiblich konnotiert ist, aber irgendwie
sind dann ganz oft zu Feenfiguren dann doch. Also mir kommt vor, es ist dann doch oft weiblich
kommentiert. Weiblich dargestellt, ja, genau, ja. Meistens, ja. Ja. Mhm. Es gibt ja auch eine ganz interessante Lore-Folge dazu, oder? Zu eine diesen was? Changelings.
Lore. Ja, das kann sein. Das kann gut sein.
Changeling. Changeling, ja. Ja, aber eben bei diesen Gute-Nacht-Figuren oder Kinderschreckfiguren sind es halt hauptsächlich wirklich männlich oder so animalisch dargestellt. Also Beispiele dafür wären etwa der schwarze Mann,
ja.
Der Biber Butzermann,
Knecht Ruprecht. Was ist der Biber Butzermann?
Also ich weiß nur,
ich kenne nur den Namen, aber...
Genau, ja. Also es gibt so ein Kinderlied, aber ich glaube... Bei dem ist es auch so, dass es den dann auch nochmal in ganz negativ besetzt gibt.
Mhm, okay.
Aber ich müsste dann noch
das wäre vielleicht auch was für eine weitere Folge.
Ja, voll. Also der schwarze Mann, der Biber Butzermann, Knecht Ruprecht, beziehungsweise in Österreich der Krampus, wie du schon gesagt hast. Der böse Wolf, wo wir beides haben, wo wir das Männliche und das Tierische gepaart haben. Und ja, als einzig weibliches Beispiel fiel mir eben die Hexe ein oder wie du gesagt hast, eben die Fee oder vielleicht die böse Fee auch.
Ja. Und, also der böse Wolf, das ist jetzt noch ein
Einwurf. Der böse Wolf, ja.
Ist ja auch irgendwie so ein bisschen man könnte das ja auch interpretieren als eine Werwolfsfigur, die es ja auch in anderen Kontexten gibt. Mhm. Und es ist interessant, dass Werwölfe fast immer Männer sind in den Darstellungen.
Voll,
das finde ich auch voll interessant.
Ja. Stimmt, ja. Guter Einwurf.
Danke. Ja. Bitte.
Also... In Franken gibt es dann auch die Geschichte des Nachtgiger, der große Ähnlichkeit mit dem Nachtkrab hat.
Das ist, und er hat mehr Speicherplatz als der Nachtmäger.
Wahrscheinlich, ja. ja, also der Name leitet sich irgendwie ab vom Wort für Hahn. Irgendwie genaueres habe ich da auch nichts dazu gefunden. Aber es soll irgendwie auch in der Gestalt dann Ähnlichkeit mit einem Hahn haben.
Aber wieder ein Vogeltier.
Ja, also wieder dieses, ganz interessant. Und ich habe aber auch gelesen, dass dieser Nachtgiger auch teilweise so einfach als schwarzes Etwas dargestellt ist, der sich halt so, keine Ahnung, der ist halt auch so ähnlich in der Mythologie wie eben der Nachtkrab. Nämlich, dass er die unartigen Kinder halt nachts von der Straße holt. Und ja. Ich persönlich kenne auch den Ausdruck, dass jemanden der Guga holt. Also kommt dir das auch bekannt vor? Also ich habe nichts dazu gefunden, aber ich kenne diesen Ausdruck. Und zwar so bezogen auf, wenn man zum Beispiel jetzt... Also ich habe das...
Es kommt mir irgendwie bekannt vor, aber
Also ich kenne das so, wenn ich zum Beispiel fortgehen will am Abend und also ich nehme jetzt als Beispiel, ich will fortgehen und ich ziehe mir eine Jeans und einen Top an und es ist draußen aber jetzt nicht wirklich warm und meine Mama sagt, bist wahnsinnig, so gehst raus, da holt dich der Guga oder so.
Also okay, dann der Guga, ja.
In dem Sinn, dass der Ausdruck einerseits gebraucht wird für... metaphorisch irgendwie für eine Erkältung oder so. Also Erkältung. Genau, da holt dich der Guga zu sagen. Beziehungsweise auch dann in Verbindung mit dem Nachtkrab, habe ich mir gedacht, kann es ja auch sein, dass das der Guga holt dich heißt, dass du eben in der Nacht alleine draußen bist und eben ein unartiges Kind bist und dass dich dann der Guga holt, weil du jetzt noch rausgehst und nicht schlafen gehst. Also
kann es vielleicht eine Metapher sein oder ein anderes Wort für Tod sein? Also der Tod holt dich?
Ja, das kann natürlich auch sein.
Weil es wäre sowohl bei der Erkältung, also ich meine bei der Erkrankung an sich eine Möglichkeit, als auch wenn irgendwer dich entführt oder was auch immer.
Also einerseits bezieht sich es eben auf die Kälte oder Erkältung, die man sich holt oder vielleicht auch auf den
Tod. Also ich habe nämlich irgendwie als Tod, als Gevatter Tod irgendwie der Guga. Aber ich weiß nicht genau, das müssten wir, also das ist interessant, es ist wirklich interessant.
Und auf der anderen Seite eben geht es eben darum, dass man anscheinend irgendwie unartig sein soll, indem man in der Nacht noch rausgeht und halt sich in Gefahr bringt, dass einen... irgendwer holt oder dass einem irgendwas passiert.
Irgendwas widerfährt.
Genau. Und also steht wieder in Verbindung so mit diesem Ungehorsam oder diesem Gedanken von, dass das Kind nicht gehorcht und eben nicht schlafen geht. Ja, also diese Geschichten, wie gesagt, gibt es zuhauf und die meisten wollen eben bezwecken, die Kinder zu verschrecken und sie dazu zu bewegen, zu gehorchen und zum Beispiel schlafen zu gehen oder irgendwas zu machen, was die Eltern befohlen haben. Mir bekannt ist dann auch noch eine Geschichte und ich weiß nicht mehr, wie der genau geheißen hat, aber ich glaube, er hieß Flutsch.
Der
kennst
Flutsch!
Du, kennst du das?
Ja, der Flutsch, ja, das ja, war, ja. Also, aber das bezieht sich dann auf Gegenstände, oder?
Genau. Mhm. Und zwar wird oder wurde damit gedroht oder irgendwie so spaßhalber gedroht, ja, wenn du die Sachen nicht wegräumst oder gerade das Spielzeug nicht wegräumst, dann holst du Flutsch.
Ja, voll.
Also quasi es ist so Flutsch und weg, mehr oder weniger.
Ja, ja, ja.
Und der soll dann eben alles mitnehmen, was die Kinder verstreut herumliegen lassen und eben ihnen die Sachen mehr oder weniger rauben. Also da werden nicht die Kinder geraubt selbst, sondern da werden Gegenstände, die den Kindern eben lieb sind, mitgenommen.
Aber gleichzeitig auch wieder eine Disziplinarfunktion.
Genau, sicher, ja. Ja, und wenn dann eben am nächsten Tag dann wirklich die Sachen weg sind, hat man dann vielleicht schon ein bisschen Angst, aber ja gut, haben es dann halt wahrscheinlich nur die Erziehungsberechtigten weggeräumt. Zum Schluss möchte ich eben nochmal auf dieses männlich und tierisch zurückkommen. Also irgendwie scheint mir, dass hier vermeintlich männliche Attribute oder eben bestimmte Eigenschaften von Tieren so zu Angstfaktoren umfunktioniert werden und bei den Kindern eingesetzt werden. Und gerade, was du eben vorhin schon auch angemerkt hast, finde ich, dass das Männliche oft in Verbindung mit dem Fremden gedacht wird. Also ist zum Beispiel der schwarze Mann so diese Schreckfigur, die gerade das männlich Fürchtenswerte irgendwie so, also porträtiert irgendwie. Und ich kenne noch aus Kindheitstagen, dass dieses Spiel Schwarzer Mann oder Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann?
Ja.
Also dabei werden so zwei Reihen gebildet. Man steht sich in diesen Reihen gegenüber. Eine Reihe bildet die Fängerinnen ab und eine die Weglaufenden mehr oder weniger. Und die Fängerinnen stellen eben diesen schwarzen Mann dar und die, die weglaufen, stellen so mehr oder weniger eigentlich seine Opfer da. Und zuvor wird eben geschrien von den schwarzen Männern, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Die andere Gruppe antwortet, niemand. Und die schwarzen Männer sagen wieder, und wenn er aber kommt, und die anderen sagen, dann laufen wir davon.
Ja.
Also,
und man muss jetzt so sagen, dass das Spiel heute kaum mehr gespielt wird, beziehungsweise sehr kritisiert wird, weil es halt diese potenziell rassistische Konnotation hat, dass Schwarz halt irgendwie als Hautfarbe interpretiert wird.
Ja.
Ich muss aber sagen, dass ich als Kind niemals auf die Idee gekommen wäre, dass die Hautfarbe damit gemeint ist.
Nein, gar nicht.
Ich hatte bei schwarzen Mann immer die Konnotation von irgendwie so einem Mann mit einem schwarzen Umhang und einem schwarzen Hut, also so schwarz gekleidet und irgendwie so auch vielleicht das Gesicht, also so irgendwie so eine schwarze, fast dämonische Figur, das war meine Konnotation damit. Also überhaupt nicht irgendwie jetzt in Bezug auf Hautfarbe.
So wie man es irgendwie noch von wo war das, Tom Turbo? Oder war das bei Knickerbocker Bande, dieses Phantom? Ich glaube, ich hatte immer das im Kopf. So, nein, da gibt es dieses Phantom in dieser Serie von Brezina, dieses, was auch so einen schwarzen Umhang irgendwie trägt. Und,
ich
oder
glaube, du
Clip
meinst Tom
oder
Turbo,
so.
Aber Tom Turbo ist ja doch lila.
Oder lila? Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich hatte immer auch so einen Cape oder sowas im Kopf, so, wo der dann so urschnell irgendwie rennt und irgendwie, keine Ahnung. Aber...
Ich glaube, du meinst den Turbo, aber der ist irgendwie auch, glaube ich, lila.
Ich weiß nicht, ich habe es mir immer in schwarz gedacht.
Okay. Also du hast dir den Tom Turbo Bösewicht vorgestellt, wenn wir vom schwarzen Mann geredet haben.
Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich hatte es irgendwie im Hinterkopf so. Aber ich hatte auch nicht an die Hautfarbe oder so gedacht.
Ja, ich auch nicht. Und bei mir war es eher so wie so ein so, bei mir war es eher so diese Vorstellung, die man hat von Jack the Ripper. So dieses im Umhang, dann so diesen Hat und so irgendwie so ein, irgendwie Gentleman-mäßig, so mit einem, vielleicht einem Stock dazu und so, aber halt irgendwie so voll gruselig und gefährlich wirkend irgendwie.
Ja, und ich hatte es auch eher so immer als metaphorisch irgendwie gedacht, dass es eben nicht jetzt unbedingt der schwarze Mann ist, beziehungsweise dass diese Farbe schwarz auf dieses Unbekannte eher abzielt.
Genau, der mysteriöse Fremde.
Fremd und so, ja, keine Ahnung. Und ja, also ich würde da irgendwie noch ganz gern dazu was sagen oder irgendwie was finden, aber ich hab dazu überhaupt nichts gefunden, zu diesen tierischen und männlichen Darstellungen in diesen Mythologien. Also ich finde das uninteressant, gerade weil das weil das Weibliche irgendwie scheint mir total wegfällt, beziehungsweise nicht so als Angstfaktor vorkommt. Also es gibt schon eben diese Hexen oder Feen etc., aber es wird jetzt nicht gesagt, irgendwie, zumindest in aus Österreich ist mir nicht, nichts bekannt, dass man jetzt sagt, ja, geh ins Bett, sonst hol dich jetzt die Hexe und, ja, und friss dich oder keine Ahnung. Also,
Das wäre ein interessantes Forschungsthema.
Ja, voll. Voll. Also das wäre es eigentlich gerade von mir so, wenn du noch was dazu sagen willst, gern. Zu dem was auch immer.
Na, ich glaube, ich habe schon genug Zwischenrufe getätigt. Also ich habe irgendwie.
Ja, also mir ist gerade noch eingefallen, es gibt in der Tierwelt diesen Rapp, glaube ich, heißt das. Mhm. Das wird dann auch in Deutschland in so Fasnachtsmasken, glaube ich, heißen die, die so lange Schnäbel haben, dargestellt, der eben so einen ganz langen, dünnen Schnabel hat, so ähnlich wie in dieser Sandmann-Darstellung.
Also wie, es ist kein echter Vogel, sondern es ist nur diese Maske oder was?
Also es gibt eben diese Fasnachtsmasken, die nach diesem Vogel vorbild.
Und es gibt einen Waldrapp, ich habe es gerade gefunden. Genau. Ja, das schaut wirklich schräg aus.
Gibt es, glaube ich, auch welche im Waldviertel, die, es schaut auch, also die Erscheinung schaut jetzt nicht irgendwie, es schaut schon gruselig aus irgendwie.
Es schaut nicht freundlich aus.
Ja. Es ist, also ich stelle mir einen Raben, ich finde, ein Rabe ist schaut weitaus freundlicher aus als dieser Waldrapp.
Also dieses Tier hat irgendwie so einen fast nackten Kopf.
Ja.
Und sehr faltige Haut. Ja. Dann hinten so Federn, die so kreisartig in die Höhe stehen, also komplett schwarz auch. Und einen extrem langen Schnabel. Das schaut wirklich eigenartig aus. Ja. Ich werd ein Bild auf Instagram stellen, zum Post von der Folge. Ja.
Ja. Also das wäre es von meinen Nachtgestalten.
Deine Nachtgestalten. Ja, also meine Nachtgestalten sind nur eine Nachtgestalt. Und auch so als Kontrapunkt zu den männlich konnotierten Kinderverzerrervögeln ist meine Person oder mein True-Crime-Thema, das ich heute behandle, dreht sich um eine Frau, die in der Zwischenkriegszeit in Österreich, vor allem in Wien, für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Und zwar Martha Marek. Martha Marek ist, also ihr Geburtsname ist Martha Löwenstein und sie kommt im Jahr 1904 in Wien zur Welt und stirbt im Jahr 1938 auch in Wien. Wie, das werde ich dann noch besprechen. So, also das Erste, was es zu erzählen gibt über sie, ist, dass im August 1923, also im Alter von 19 Jahren, wird ihr eine Villa im Wienerwald und unter Anführungszeichen finanzielle Mittel vererbt, und zwar von einem Gönner, der 50 Jahre älter war als sie. Und kurz darauf lernt sie dann ihren zukünftigen Mann kennen, Emil Marek, und gemeinsam verbrauchen sie das Erbe dann innerhalb von 2 Jahren.
Also der Gönner, kommst du dann noch darauf zurück oder ist...
Was ist die Frage?
ob dieser Gönner dann noch später wichtig wird oder...
Nein, der ist nicht so wichtig. Okay. Also es ist einfach nur so, das Erste, was es zu sagen gibt, ist, und es ist irgendwie so, dass der Anfang von einem Muster, das wir sehen werden, ist, dass sie immer wieder zu Geld kommen und das Geld dann relativ schnell verbraucht.
Aber weiß man da, warum sie das bekommen hat, oder ist es...
Das weiß ich nicht genau, also es steht überall nur, es war ein Gönner, keine Ahnung, in welchem Verhältnis sie zu ihm gestanden ist und warum. Also man weiß ja, dass er 50 Jahre älter war als sie und er dann gestorben ist und sie alles vererbt hat. Und was dann nach der Ehe passiert, also nach der Hochzeit passiert, ist, dass Martha Marek eine hohe Lebens- und Unfallversicherung auf Emil abschließt, was, wie wir wissen, nie ein gutes Zeichen ist. Also wenn jemand eine Lebens- und Unfallversicherung für euch abschließt, dann lauft so schnell ihr könnt. Jeder, der sich mit True Crime beschäftigt, weiß, es endet selten gut. Ja, und was dann am 25. Juli dieses selben Jahres, in dem die Unfallversicherung abgeschlossen wird, passiert, ist, dass Emil beim Holzhacken am Bein verliert. Das ist ein ziemlicher Zufall. Die Versicherungsgesellschaft findet das dann sehr verdächtig und es kommt dann zum Prozess. Und dort wird von der Gerichtsmedizin ziemlich eindeutig festgestellt, dass mit mehreren Hieben auf das Bein eingeschlagen wurde und es sich halt um Selbstverstümmelung handelte. Und es wurde dann quasi es wurde dann betont vor Gericht, dass dieser Emil seiner Martha hörig war und sich dann auf ihren Wunsch das Bein abgehackt hatte. Mhm. Und damit sie halt an das Geld aus der Unfallversicherung kommt. Der Prozess hat damals sehr viel mediale Aufmerksamkeit gekriegt, wobei die Berichterstattung damals eher auf der Seite von Emil bzw. Martha war. Und es wurde immer wieder ihre Schönheit betont in den Medien. Mhm. Sie wurde sogar als Engel bezeichnet, medial. Mhm. Also es wurde sehr darauf herumgeritten, wie jung und schön sie ist. Und es wurde von den Medien halt gemutmaßt, dass die Versicherungsgesellschaft sich um die Zahlung drücken will. Also es gibt sehr eindeutige Beweise und 1927 werden die beiden dann aber trotzdem freigesprochen. Mhm. Und die Versicherung ist zu einem Vergleich bereit und zahlt dann einen Großteil der Versicherungssumme aus. Martha erhält aber trotzdem eine geringe Freiheitsstrafe und zwar deshalb, weil sie versucht hat, also während des Prozesses die Gerichtsmediziner zu bestechen. Das hat nicht funktioniert. Dann hat sie versucht, sie zu verleumden. Und das war dann der Grund, warum sie eine Zeit lang im Gefängnis gesessen ist. Mhm. Was auch interessant ist, und das wird nachher noch relevant, sie teilt sich im Gefängnis eine Zelle mit der Giftmörderin Leopoldine Lichtenstein, mhm. die dort gerade ihre Freiheitsstrafe absaß, weil sie ihren Mann vergiftet hat, und zwar mit dem Rattengift Celio. Mhm. Dazu werde ich später noch was sagen. Als Martha dann aus dem Gefängnis entlassen war und sie dann gemeinsam mit Emil die Versicherungssumme verbraucht hatte und nachdem dann auch dieser mediale Hype um sie vorbei war und diese Glorifizierung von ihr irgendwie, standen die Mareks, die nun mittlerweile so viert waren, also sie hatten zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, mhm. also sie standen dann erneut vor dem Problem eines wirtschaftlichen Engpasses. Mhm. Und wie das offenbar so ist bei den Mareks, wenn es einen wirtschaftlichen Engpass gibt, geschieht ein Unglück. Okay. Also der Emil, ihr Mann, beginnt dann infolge seiner Beinamputation an unerklärlichen Symptomen zu leiden. Mhm. Also zuerst Magenkrämpfe, später kommen dann Lähmungen dazu und Haarausfall. Und nach 6 Monaten des Leidens stirbt er dann im Juli 1932. Mhm. Und offiziell ist die Todesursache Tuberkulose. Mhm. Kurz darauf entwickeln beide von Mareks Kinder ähnliche Symptome wie Emil. Der Sohn wird dann in ein Spital gebracht und erholt sich. Die Tochter Ingeborg allerdings stirbt 2 Monate nach Emil. Mhm. Okay. Martha, genau, also es haben alle dieselben Symptome entwickelt, nacheinander. Und Martha bekommt dann halt wiederum sehr viel Aufmerksamkeit, sozusagen als leidgeprüfte Witwe und Mutter, erhält dann auch Spenden. Mhm. Dann, und Moni die Katze mag auch was sagen. Hallo Moni.
Sie hat mir auch gesagt.
Ja, komm her. So. Ja. Die Tante von Martha Marek, Susanne Löwenstein, legt dann aus Mitgefühl mit Martha fest, dass sie die Alleinerbin nach ihrem Tod sein soll. Aha. Also sie sagt selber, Martha soll alles, was sie besitzt, nach ihrem Tod erben. Mhm. Und Susanne Löwenstein stirbt kurz darauf. Oh. Und zwar im Jahr 1934, nach einigen Monaten des Leidens an Magenkrämpfen, aha, und Lähmungserscheinungen.
Okay.
Und durch die Erbschaft ist sie wieder sehr gut mit Kapital ausgestattet, die Martha, und sie mietet eine Villa in Hitzing und lebt dort auf relativ, mhm, großem Fuß.
Cool.
Auch dieses Erbe braucht sie relativ flott auf. Mhm. Es braucht eine neue Geldquelle. Die steht dann im wörtlichen Sinne sehr bald vor ihrer Tür, nämlich in der Person der ärmlichen Schneidermeisterin, mhm, Felicitas Kittenberger, okay, die Marek als Untermieterin aufnimmt. Marek überredet dann auch Felicitas Schneider, eine Lebensversicherung zu ihren Gunsten abzuschließen. Aha. Das war allerdings eine schlechte Idee, wie der aufmerksame Zuhörerin vielleicht schon ahnt, ist es nicht so gescheit. Okay. Denn einige Zeit später beginnt sie an, Magenkrämpfen und Lähmungserscheinungen zu leiden. Und sie verstirbt nach einigen Monaten. Allerdings in dem Fall wird der Sohn von Felicitas Schneider skeptisch und zeigt Martha Marek an.
Aha. Darf ich kurz dazwischen fragen, in welchem Jahr war das genau? Also, oder in welchem Zeitraum hat sich das abgespielt?
Das weiß ich jetzt nicht genau.
1900 ist sie geboren, oder?
1938. Ja, genau. Also die Tante stirbt 1934, mhm, und ich weiß jetzt nicht, wann dann die Felicitas Schneider, mhm, einzieht und Moni. Also meine Katze Moni versucht gerade das Mikrofon zu essen. Also diese Geräusche, die ihr hier hört, ist meine Katze. Moni, nein. So, komm her. Nee, so.
Moni Marek.
Moni Marek. Okay, wo waren wir jetzt? Also genau, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr sie stirbt und wann das ist. Aber du wirst noch ein paar Daten hören und das ist auf jeden Fall in der Zwischenzeit passiert. Genau. Also der Sohn von Felicitas Schneider wird dann sehr skeptisch und zeigt Martha Marek an. Und er beginnt aber selbst sehr hartnäckig nachzuforschen und der Körper seiner bereits begrabenen Mutter wird dann exhumiert. So. Und die darauf folgende Untersuchung und Exhumierung der Leiche ergibt, dass Marek sie mit einer giftigen Celiopaste, die damals noch frei erhältlich war, ermordet hatte. Also offenbar war Leopoldine Lichtenstein, mit der sie im Gefängnis war, da eine Inspiration dafür. Eine kurze Erklärung zu Celio. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen, weil ich das überhaupt nicht gekannt hatte. Also in Celio war der Hauptwirkstoff Thalliumsulfat. Das wurde bis in die 70er Jahre eben zur Rattenbekämpfung angewendet. Und es ist sehr tückisch, weil die Symptome einer Vergiftung erst sehr spät auftauchen.
Okay.
Mittlerweile ist es nicht mehr frei erhältlich, eben weil es ein Rattengift ist, das eben auch für Menschen tödlich sein kann. Es wurde nur bis in die 70er Jahre verkauft. Mittlerweile braucht man eine Sondergenehmigung dafür, aber es ist ohnehin obsolet, weil es eben andere Rattengifte gibt. Also es wird eigentlich nicht mehr verwendet und nicht mehr verkauft. So. Damals war es eben noch frei erhältlich und es wurden Menschen des Öfteren damit getötet, also mit Thallium vergiftet einfach. Und wie gesagt, also die Symptome der Vergiftung mit Thallium tauchen erst relativ spät auf. Und es verursacht schwerste Schädigungen des Nervensystems sowie von Niere und Leber. Und es gibt, also die Vergiftung verläuft halt in mehreren Phasen. Also in der ersten Phase ist es so, dass es sehr unscheinbar ist, weil die Betroffenen haben dann einfach Durchfall, Erbrechen, Verstopfung, das oft abwechselnd. Also mal Erbrechen, mal Durchfall, mal Verstopfung, mal und immer wieder auch so Magenschmerzen einfach. Also es sind ja eher so Magen-Darm-Verdauungsstörungen. Und was auch passiert ist, dass sich die Haarwurzeln verändern. Das ist aber für die Personen, die vergiftet werden, nicht erkennbar. Dann gibt es ein symptomfreies Intervall, das dauert meistens so um die 3 Tage. Was natürlich besonders heimtückisch ist, weil das Gift natürlich weiterwirkt, nur gibt es halt dann keine Symptome. Danach kommt es zu einer generalisierten Gastroenteritis mit ganz schwerem Durchfall und Brechkrämpfen. Also das ist dann die Phase, wo dann die schweren Magenkrämpfe auftauchen, von denen ich gesprochen habe. Innerhalb von 2 bis 10 Tagen entwickeln sich dann sehr schwere psychische und neurologische Veränderungen. Also es gibt dann eine sogenannte Polyneuropathie. Das ist eine Erkrankung des peripheren Nervensystems. Und das schaut so aus, dass man eben neurologische Schäden hat, die zu einem allgemeinen Schmerzgefühl, zu Schmerzwahrnehmung ohne bestimmten Grund, zu einer Überempfindlichkeit der Haut, Kribbeln, Taubheitsgefühl führen. Also so Parästhesien und Hyperästhesien nennt man das. Und das kann führen bis zu irreversiblen Lähmungen sowie wirklich schweren psychischen Störungen, die auch kaum mehr rückgängig, also die kaum mehr reversibel sind. Genau. Nach dem 10. Tag kommt es dann zu Sehstörungen, die bis zu Blindheit gehen können. Und, Schrägstrich oder, Verlust des Gehörs, weil eben die entsprechenden Nerven, die für Hören und Sehen verantwortlich sind, auch gelähmt werden. Meist fallen den Vergifteten dann ab dem 13. Tag die Haare aus. Also das ist die Folge dieser genannten Haarwurzelschädigungen, die ich zu Beginn genannt habe. Dann tritt ein Herzrasen auf, also eine Sinus-Tachykardie, Herzrhythmusstörungen. Und das endet dann ganz oft in einem letalen Ausgang. Mit der 3. Woche der Vergiftung sinkt aber die Wahrscheinlichkeit eines letalen Ausganges der Vergiftung und dann tritt sozusagen eine Spätphase ein. Und hier zeigen die meisten Vergifteten eben irreversible Schäden an den Nervenfortleitungen, vor allem der unteren Körperteile. Da gibt es dann gestörte Reflexe und Muskelschwund. Und es bleibt leider ganz oft eine dauerhaft herabgesetzte geistige Leistungsfähigkeit zurück. Nachdem den meisten die Körperbehaarung ausfällt, entwickelt sich die aber dann nach einigen Monaten wieder neu. Und genau, also das ist so, das sind so die Wirkungen von Thalliumsulfat. Also das ist das, was den Opfern von Martha Marek geschehen ist. Vor Gericht wird dann eine Verbindung, also wir sind jetzt wieder beim Martha Marek und beim Gericht, also vor Gericht wird dann eine Verbindung zwischen dem Tod von Felicitas Schneider und den anderen Morden festgestellt, also die anderen werden dann auch exhumiert und es wird halt festgestellt, okay, die sind alle mit Thallium vergiftet worden, also auch Emil und die Tochter von Martha Marek. Die öffentliche Stimmung kippt dann und natürlich ihre Tante Löwensteiner, die habe ich jetzt vergessen, ja. Die öffentliche Stimmung kippt dann. Davor wurde sie als Engel bezeichnet. Dieses Mal wird sehr gnadenlos mit ihr abgerechnet. Okay. Man muss dazu sagen, dass Mata Marek eben Halbjüdin war. Mhm. Und die Gerichtsverhandlung fand eigentlich während des Anschlusses statt. Mhm. Also des Anschlusses an Nazi-Deutschland. Die Medien haben sich sehr darauf gestürzt, dass sie Halbjüdin ist damals natürlich. Genau. Mata Marek vor Gericht täuscht sie dann Anfälle von Blindheit vor. Okay. Sie muss in einem eigens konstruierten Stuhl in den Gerichtssaal getragen werden. Das hat mich erinnert an den Fall, den wir letztes Mal besprochen haben, den Golden State Killer, der ja auch jetzt vor Gericht schon gestanden ist. Der wurde auch in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal gefahren und hat sehr senil und gebrechlich gewirkt und so sehr langsam nur geantwortet und in einer sehr, also sehr verzögert und so. Und da gibt es ja auch einige Leute, die sagen, dass das einfach vorgespielt ist. Also er spielt quasi den gebrechlichen alten Mann, weil er scheinbar sehr agil war eigentlich und sehr aktiv noch war. Ich habe aber eher den Eindruck gehabt, dass es, dass er einfach sehr sediert war. Das kann natürlich auch ein Grund sein, aber ja. Auf jeden Fall, viele haben behauptet, das wäre halt, er wird halt so tun, als wäre er jetzt alt und senil und gebrechlich und dadurch irgendwie so ein bisschen, um dadurch halt irgendwie so ein bisschen Mitleid zu erhaschen oder so. Ja.
Und bei Marek hat sich das dann aufgeklärt, ob das gespielt war?
Also
oder
ich habe überall nur gelesen, dass sie das wirklich vorgetäuscht hat. Sie hat einfach vorgetäuscht, zu erblinden. Ja.
Okay.
Ja, und, ja. Genau, es ist so, dass es in Österreich damals ja die Todesstrafe gab. Und das war eine Gerichtsverhandlung, bei der es wirklich um diese Höchststrafe auch ging. Mhm. Und tatsächlich wurde ihr dann am 19. Mai 1938, also sie wurde dann von den Geschworenen zum Tod verurteilt. Okay. Es war aber so, dass damals seit Jahren, also seit 30 Jahren in Österreich keine Frau mehr hingerichtet wurde. Mhm. Weil Frauen wurden meistens, also es gab so eine Tradition, dass die dann eigentlich immer vom Bundespräsidenten begnadigt wurden.
Okay.
Interessanterweise. Also da wurde, ja. Allerdings wurde Österreich eben in der Zwischenzeit, also während dieses Prozesses, Teil des Nationalsozialistischen Deutschen Reiches. Und deshalb war nicht der österreichische Bundespräsident, sondern Adolf Hitler zuständig, über das Gnadengesuch zu entscheiden. Und wenig überraschend lehnte das ab. Ja. Also wie gesagt, muss man das so sagen, sie war Halbjüdin. Ja. Ja. Es wurde dann eine Guillotine von Berlin nach Wien gebracht. Und Mata Marek wurde am 6. Dezember 1938 auf dieser Guillotine im Wiener Landesgerichtshof von Scharfrichter Johann Reichert hingerichtet. Sie war die erste Frau, die auf dieser Guillotine hingerichtet wurde. Es sind in den nächsten Jahren natürlich sehr, sehr viele gefolgt. Und sie war auch die erste Frau, die im 20. Jahrhundert hingerichtet wurde.
Okay.
Ja, das ist die Geschichte von Mata Marek.
Ah, interessant. Also gerade diese Überlegungen zur Hinrichtung. Also weißt du, was denn mit Frauen passiert ist vorher, die irgendwie begnadigt wurden? Also wurden die dann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt? Oder?
Das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus. Das ist das Naheliegende. Ich weiß es nicht genau, ich gehe davon aus. Ja. Okay. Aber ich weiß es nicht. Ja. Es war ein sehr aufsehenerregender Fall. Mir kommt vor, er ist heute sehr unbekannt. Deshalb wollte ich ihn besprechen.
Ja. Also ja, ich habe den Namen kannte ich schon, aber jetzt genau irgendwie die Vorgehensweise und auch, dass sie dann hingerichtet wurde, das habe ich nicht gewusst. Ja. Also das, ja.
Und auch ein sehr bedeutender Fall, weil sie eben die erste Frau war, die nach 30 Jahren in Österreich hingerichtet wurde und die erste Frau im 20. Jahrhundert. Ja. Mata Marek.
Also es ist, ich glaube, es ist hier wieder auch so, wo ich nicht genau sagen kann, was irgendwie schlimmer ist an dem Ganzen. Also einerseits eben alles, was sie halt getan hat, wie sie halt mit ihren Opfern umgegangen ist, gerade diese ganzen Vergiftungen, glaube ich, stelle ich mir sehr
die ja monatelang dauern. Also das ist ja das Arge an Thallium, das ist halt irgendwie, also sie hat einfach über längere Zeit ihren Opfern halt Thallium verabreicht einfach. Mhm. Und das ist ja wirklich eine andauernde Qual.
Ich glaube, ist es nicht eher ein Schwermetall oder so? Ist Thallium?
Thallium ist, glaube ich, ein Schwermetall. Ja.
Ich habe es mir gedacht, so. wie du es gesagt hast.
Ich google es. Thallium. Es steht, es ist mit dem Blei, so ähnliches Metall und äußerst giftig.
Ist es ein Schwermetall? Ich weiß es nicht. Chemisches Element mit dem Elementsymbol Ti und der Ordnungszahl 81. Im Periodensystem steht es in der dritten Hauptgruppe bzw. der 13. IUPAC-Gruppe, der Bohr-Gruppe. Bohr-Gruppe, nicht Bohr-Gruppe.
Aha.
Bohr, Aluminium, Gallium, Indium, Thallium. Weiche, graue und dem Blei ähnliches Metall. Mm. Und ist alles giftig. Also Schwermetall ist es offenbar nicht.
Okay.
Und das steht hier nirgends.
Okay. Ja, und halt, also ich finde halt einerseits eben diese ganze Vergiftungsgeschichte unheimlich grauslich. Mhm. Und aber auf der anderen Seite auch, dass es diesen ganzen Hintergrund hat vom Nationalsozialismus, mhm, und dass sie eben als Halbjüdin dann, dass, mhm, man sich doch dazu entschlossen hat, dass sie doch hingerichtet wird.
Ja, ja.
Es ist halt so irgendwie das Ganze drumherum auch, also ich kann mich gerade nicht entscheiden, was irgendwie schlimmer ist, aber...
Was ich auch noch, also zusätzlich zu diesen zwei Aspekten, was ich sehr interessant finde in dem Fall und auch grauslich auf eine ganz andere Art und Weise, und das ist was wir in ganz vielen Fällen sehen, ist so die mediale Berichterstattung über solche Fälle. Mhm. Also die hat natürlich damals einerseits ganz anders ausgesehen, weil es natürlich ganz andere Medien gab als heute, andererseits auch wieder sehr ähnlich, weil gerade bei weiblichen Täterinnen dann einfach auch heute noch ganz oft darauf herumgeritten wird, wie sie aussehen. Mhm. Also es gab ja da vor einiger Zeit in Österreich diesen Fall der Esti Balis, ja, ich glaube C oder Z,
ja,
die auch irgendwie so als Eisprinzessin, mhm, irgendwie die, mhm, auch als Eisprinzessin berichtet wurde, wo dann darauf herumgeritten wurde, wie schön sie ist und so und wie undenkbar das ist, dass sie jemanden, ja, tötet. Es gab auch, als es damals, also das war, wann war das, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber Amanda Knox damals, mhm, die ja auch freigesprochen, ja, wurde jetzt, also die ja auch freigesprochen wurde, da wurde ja auch einfach ewig, also hauptsächlich darüber geredet, wie sie aussieht. Einerseits wurde dann dieses Aussehen als, so ein, wie kann so jemand, der so schön, mhm, ist, sowas tun? Also das ist quasi als Gegenbeweis, aber andererseits auch als Beweis,
ja,
quasi als die verführerische, böse Frau, mhm, ja, die irgendwie so, mhm, alle in den Abgrund stürzt. Und das war bei der Esti Balis auch, mhm, so. Und das sieht man auch irgendwie bei Martha Marek. Also einerseits, zuerst war sie der Engel,
ja,
und dann war sie halt so die böse,
ja,
böse Hexe, die irgendwie aber auch deshalb böse ist, weil sie so eine... also gerade deshalb böse ist, weil sie so engelsgleich aussieht.
Mhm.
Also, weißt du,
ja,
und deshalb quasi alle täuscht oder so, ja, ja. Und das war natürlich dann in ihrem Fall auch verbunden mit einem Antisemitismus.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Genau, also ja, es hat natürlich dann auch in so antisemitische Stereotype reingespielt. Aber ich finde es, wie gesagt, also auch abgesehen vom Antisemitismus interessant, wie solche Dinge einfach berichtet, ja, werden.
Voll.
Und vor allem finde ich es extrem bemerkenswert und auch bedenklich oder schockierend, dass diese Dinge sich einfach offenbar überhaupt nicht verändert, mhm, haben. Also wenn man sich anschaut, wie damals berichtet wurde, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg, in der Zwischenkriegszeit und wie heute die Kronenzeitung berichtet oder heute berichtet über solche Fälle, es ist irgendwie dasselbe. Mhm. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Also es, mhm, ist, es, wie immer, ist an solchen Fällen dann oft noch mehr grauslich, ja, als nur der eigentliche, ja, Mordfall. Ja.
Sicher.
Ja.
Okay.
So, das war's wieder von uns. was nehmen wir heute mit? Esst kein Thallium.
Ja. Haben wir heute Fahrradfahrer dabei gehabt?
Wir haben keine Fahrradfahrer dabei gehabt, auch keine Fahrradfahrerinnen. Esst kein Thallium, falls jemand eine Lebens- und Unfallversicherung unbedingt abschließen möchte auf euren Namen. Don't do it. Run as fast as you can in the opposite direction.
Und seid nicht in der Nacht draußen unterwegs, weil das wohl nicht der Kuga.
Grundsätzlich, einfach nie. Sobald es dunkel ist, müsst ihr daheim sein und schlafen.
Genau. Und ja.
Ja, folgt uns auf Facebook und auf Instagram. Auf Instagram posten wir dann auch immer so diese Fotos, von denen wir versprechen, dass wir sie posten werden. Manchmal mit ein, zwei Tagen Verspätung, weil wir alle extrem viel zu tun haben, aber wir posten sie. Genau, wir sind, man kann uns zuhören auf iTunes, auf Stitcher, also iTunes heißt mittlerweile Podcasts, iTunes, wie heißt das mittlerweile? Apple Podcasts.
Mhm.
Und da bitte auch, wenn ihr über iTunes hört, bitte raten und reviewen, ja, weil das hilft uns sehr weiter.
Mhm.
Mhm. Wir sind auf Stitcher, wir sind auf TuneIn, auf PlayFM, Podcast Addict, Castbox, überall, wo man Podcasts hören kann. Wenn wir auf irgendeinem App nicht sind, dann sagt es uns und wir fügen, oder wir versuchen, unseren Podcast dazuzufügen.
Ja, also wir haben teilweise dann in den Apps noch diesen alten Feed von Anchor drin. Wenn das so ist, dann den nicht abonnieren und auf den neuen Feed gehen, weil in dem alten Anchor-Feed ist nur der Trailer drin.
Genau, den neuen Feed kennt man daran, dass alle unsere Folgen dort sind. Also den bitte abonnieren. Genau, wir sind nicht auf Twitter, aber ich bin auf Twitter, @FrauFrasel. Was uns natürlich auch immer interessiert, sind Geschichten, die ihr zu erzählen habt. Sei es in Bezug auf True Crime oder auch in Bezug auf irgendwelche Geistergeschichten oder so. Und die könnt ihr uns erzählen unter geschwestergrimm@gmail.com. Natürlich auch über eine Facebook-Message, wenn ihr das präferiert. Ja.
Ja, und wenn ihr sonst noch zu unseren Stories irgendwelche Anmerkungen habt oder ähnliches, wir haben ja auch, manchmal stellen wir auch Fragen oder so, also dann könnt ihr auch was anmerken.
Genau. Ja. Falls ihr Infos habt, die nicht auf Wikipedia stehen.
Genau, ja.
ja, esst kein Thallium, lasst keine Lebensversicherungen abschließen, geht nach Hause, wenn es finster ist.
Ja, genau.
Und seid kein Freddy.
Genau, seid keine Freddy, sonst holt euch der Google.
Jawohl.
Okay.
Bis nächstes Mal.
Passt.
Tschüss.